Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Er jault, krächzt und tirilliert wie kein Zweiter. Graham Valentine, Schauspieler und Sänger aus Schottland. Er mimt den Hund in der ersten Oper Olga Neuwerts. Er unterläuft den Märchenonkel im Weihnachtsabend von Charles Dickens. Und er prägt seit 1969 das musikalische Theater Christoph Marthalers. Corinne Holz hat Graham Valentine ins Studio gebeten. Das Gespräch setzt beim Stück »Meine faire Dame« ein, der neuesten Eigenkreation des Teams um Christoph Marthaler. Darin spielt Graham Valentine Professor Higgins, einen Sprachlehrer alten Stils.
Ja, ich habe die Reime und das sogenannte Sprachgut habe ich geliefert. Die stammen aus meiner Zeit als kleiner Bube bei der Sprachlehrerin zum Teil. Also man kann alles verwenden im Leben, oder? Man muss es nur aufbewahren. Und ich gehe von mir aus immer, wenn ich auf der Bühne bin und wenn ich arbeite. Ich versuche nicht, eine Figur zu erfinden. Das kommt aus mir heraus und wird je nachdem anders.
September. How many days are in September?
How many days are in September?
How many days are in December?
How many days are in December?
November.
Zuerst war die Tatsache, dass ich in Schottland geboren war, wo die schottische Sprache, wie man sagte, Dialekt, gering geschätzt wurde und das wurde aus einem ausgepeitscht früher mit dem Lederriemen. Als ich auf der Schule war, war das nicht mehr so, aber es wurde ganz klar und deutlich gemacht, dass man sich Mühe geben sollte, möglichst nah am Englischen zu bleiben, also an der englischen Aussprache, das, was man im Radio hörte von der BBC.
Klassengesellschaft wäre das Stichwort auch.
Ja, die schottische Sprache hat sich nicht so gut verteidigt wie die schweizerische.
Am Anfang, so Graham Valentine, stand die Minderwertigkeit des Schottischen gegenüber dem Hochenglisch, standen Herrschaftsgesten, die die britische Gesellschaft bis heute prägen. Am Anfang stand also die Ohnmacht gegenüber der Vorherrschaft einer Sprache. Alles, was dann kam, war die Selbstermächtigung innerhalb dieser Sprache und Sprachen. Schottisch, Englisch, Deutsch, Französisch. Und die Deutung dieser Sprachen als Musik, die Erforschung ihres Klangmaterials, dem Graham Valentine spielerisch zu Leibe rücken sollte. Graham Valentine ist 1949 in Schottland geboren und heute der sprachmächtigste unter den musikalischen Schauspielern. Er verkörpert den singenden Schauspieler, von dem das moderne Theater seit 100 Jahren spricht. Er verkörpert auch den sprechenden Sänger, der seit der Erfindung des Melodramas gefragt ist. Kurz, er kann alles außer Mainstream und hat sich entsprechende Partner gesucht. In Zürich traf er 1969 Christoph Marthaler, in London arbeitete er mit Deborah Warner. Im Film traf er auf Peter Greenaway. Was kam vorher? Die Jacques Lecoq-Schule in Paris und noch vorher das Studium moderner Sprachen in Schottland. Und Graham Valentine schlug sich mit seinem Summa Cum Laude Abschluss als Sprachlehrer durch. Parallelen zur Figur Professor Higgins in der aktuellen Produktion der Fairen Dame sind laut Valentine gegeben. Ebenso zu seinen Erfahrungen im Sprachunterricht einer Lehrerin, die ihm das Schottische austreiben sollte. Dabei, so Valentine, weckte sie in ihm die Liebe zur Sprache.
Als ich 5 oder 6 Jahre alt war, hat mich meine Mutter zu einer Sprachlehrerin, wie damals so ein bisschen schon altmodisch war, aber immer noch gemacht wurde, um die schöne englische Aussprache zu mir anzueignen. Ich habe mich dagegen gewehrt und habe immer für mich geweigert, die Gedichte und die verschiedenen Sachen zu tun. Aber ich fand trotzdem Spaß daran, mit Lauten umzugehen. Auch als 6-Jährige haben wir Übungen, Atemübungen machen müssen, Ausspracheübungen gemacht, mit Vokalen gespielt, mit Konsonanten und alles Mögliche haben wir gemacht mit dieser älteren Lehrerin. Und das hat meine Liebe zu der Sprache überhaupt geweckt. Und da man niemals den Eindruck hatte, dass man irgendwie in der englischen Sprache zu Hause war, dass man Hausherr in seinem eigenen Mundwerk sozusagen war, fiel mir das Lernen von ausländischen Sprachen nicht leicht, aber es war für mich kein Problem. Denn, hier ist noch ein Gebiet, das ich erobern muss, um überhaupt weiter existieren zu dürfen. So war das.
Sprache hat ja mit Musik zu tun. Wie kam die Musik in Ihr Leben?
Das Singen? Ja, für mich ist das alles gleich. Das eine geht nahtlos in das andere hinüber. Ich betrachte Sprache als Musik und umgekehrt auch. Und ich hatte immer eine große Liebe zur Musik. Ich habe da Radio gehört und am liebsten Musik, als ich klein war. Und Sprache und Musik zusammen, ich meine, das hat sich immer weiterentwickelt. Und das, was man als Französisch hörte, das war für mich eine ganz andere Welt dann. Und als ich dann anfing, Deutsch zu lernen mit 13 oder 14, das war nochmals etwas anderes. Unser Deutschlehrer war viel besser als der Französische. Und dadurch wurde meine Affinität zu der deutschen Sprache stärker, obwohl ich die französische Sprache eigentlich mehr liebte. Das war vielleicht eine Zwangsehe. Es gibt auch immer eine Auseinandersetzung.
Ein unverkennbares Markenzeichen von Ihnen, Graham Valentine, ist ja Ihre Stimme und die Wandelbarkeit Ihrer Stimme. Einerseits hört man Sie hier jetzt am Radio sprechen, so ungefähr in der Bassbaritonlage vielleicht. Da verströmen Sie, wie gelegentlich auch auf der Bühne, Autorität, Gelassenheit. Andererseits können Sie ja mit der Kopfstimme in ganz hoher Lage singen, mal schön, mal krächzend, mal unschuldig, je nach Bedarf. Und das klingt dann zum Beispiel so.
Little Jesus, sweetly sleep, do not stir. We will lend a coat of fur. We will rock you, rock you, rock you. We will rock you, rock you, rock you. See the fur to keep you warm, snugly round your tiny form.
Erkennen Sie sich wieder, Graham Valentine?
Ja, die Stimme erkenne ich schon. Da war ich wahrscheinlich jünger, aber ich habe keine Ahnung mehr, wo das herkommt.
Ein Weihnachtslied à la Graham Valentine, Little Jesus. Ein Weihnachtslied aus Ihrer musikalischen Lesung von Charles Dickens, Weihnachtsgeschichte.
Das habe ich in Zürich gemacht.
Damals genau, am Schauspielhaus, auch öffentlich.
Das ist nicht so lange her, das ist die Senilität, die einsetzt.
Nun, wie fanden Sie zum Singen? Also wenn man hier diese Kopfstimme hört, dann verbinde ich das jetzt auch mit der Chortradition auf den britischen Inseln. Die Wiederentdeckung des Countertenors beispielsweise. Hat das eine Rolle gespielt?
Ja, das tun Sie, aber das ist eben nicht der Fall. Nein, auf der Schule, ich liebte die Musik natürlich und sang sehr gern. Aber es gab so Wettbewerbe für Kinder, wo sie vorsingen mussten und so. Und da kam ich nicht so gut an. Ich habe nicht gewusst, dass ich irgendwie eine Begabung haben könnte oder entwickeln konnte. Das habe ich erst mit der Zeit entdeckt, indem ich habe mir immer gewünscht, dass ich Gelegenheiten, ich bin eigentlich Opportunist, dass ich Gelegenheiten bekomme, um Sachen auszuprobieren. Und das für mich ist das dialektisch, das ist dialektisch, deine Auseinandersetzung mit der Umgebung, mit der Umwelt und mit den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, kommt ein Vorschlag und dann reagiert man drauf und so arbeite ich. Ich habe meine Fähigkeiten durch diesen Prozess entdeckt mit der Zeit und ich wusste von diesen verschiedenen Sachen und dann nachträglich habe ich gedacht, oh, das könnte man mit dem verbinden, aber es war nicht absichtlich.
Also Sie haben nie in einem Boys Choir gesungen?
Ja, in der Schule, aber nichts Besonderes. Ich war alleinstehender Junge. Ich war ein Einzelkind aus zweiter Ehe. Mein Vater war schon verheiratet. Und die Eltern waren viel älter. Und ich war oft auf mich allein, wie sagt man?
Gestellt?
Gestellt, genau. Und musste mich amüsieren, oder? Ja, ich fand das Leben überhaupt nicht langweilig, aber ich musste mich amüsieren können, um mich durch das Leben zu schlagen. Denn ich hatte nicht so viel Möglichkeit und die Fähigkeit hatte ich noch nicht entwickelt, mit anderen Leuten auszukommen. Freundschaft war für mich ein bisschen eine Herausforderung, Freundschaften zu schließen. Eben deswegen, allein Einzelkinder haben immer Probleme mit solchen Sachen, glaube ich.
Man könnte sagen, Sie haben sich eine eigene Welt geschaffen jetzt auch als Einzelkind, eine Welt, in der dann die Sprache, die Musik, das Radiohören eine große Rolle gespielt hat. Und dann gab es irgendwann sowas wie ein Erweckungserlebnis mit dem Theater. Theater jetzt im weitesten Sinn, Schauspiel, Oper, was auch immer. Gab es sowas?
Nein, es ging alles allmählich bei mir. Schon eben diese Frau, diese Sprachlehrerin hat zuerst meine Liebe geweckt und dann ging es weiter. Und ich habe immer versucht zu spielen in Aufführungen und so, auch bei ihr, obwohl ich wahnsinnig nervös war. Das war eine Qual eigentlich, aber ich wusste, das war gut für mich, das zu machen. Ich wusste irgendwie, ich habe gespürt, dass das irgendwie meine Richtung sein könnte, ohne es richtig durchdenken zu können.
Es wird immer wieder von der Geschichte erzählt, dass Sie dann als Student mal in die Schweiz kamen, um Deutsch zu lernen, dann in eben jener berühmten Hausgemeinschaft lebten, in dem die Eltern von Christoph Marthaler Zimmer vermieteten, und dort hätte Ihnen Christoph Marthaler dann die Türe geöffnet, die Haustüre, meine ich.
Wir haben was Gemeines entdeckt. Es war irgendwie ein Funken zwischen uns. Wir haben viel geblödelt und blödsinnige Sachen gemacht. Und er hat mich insofern eine Tür geöffnet, indem er mich in die Pantomimenstunde brachte, die Ernst Georg Böttger von der Mim Bern damals hatte in Zürich. Und dann gingen wir jede Woche eine Zeit lang. Und dann ist er sofort zur Lecoq-Schule gegangen nachher. Und ich bin zurück nach Aberdeen, um meinen Abschluss zu machen. Denn ich dachte immer, ich würde zwar Theater machen, aber mich mit Sprachen noch weiter beschäftigen. Aber in der Zeit, wo ich in Zürich war, haben wir viel zusammen gemacht. Und auch mit seinem Bruder Adrian Marthaler. Er war auch im Haus zur gleichen Zeit. Aber der Christoph hat dann Theateraufführungen gemacht, wo ich mitgespielt habe. Auch bei Hedy Maria Wettstein im Zimmertheater. Und auf der Straße, wie da damals üblich war.
In den 1970er Jahren.
Ja, das war 1970 ungefähr. Und dann haben wir uns immer wieder getroffen nachher und immer wieder Blödsinn zusammen gemacht und lustige Sachen entdeckt.
Sie stehen ja für eine ganz bestimmte Form von Theater, Graham Valentine, für ein hochmusikalisches Theater, wo eben Sprache zur Musik und umgekehrt Musik auch zur Sprache wird. Daneben gibt es ja, das war früher mal das, was man auch oft Theater genannt hat, hätte Sie eine konventionelle Theaterkarriere gar nie interessiert? Einfach den ganzen Shakespeare, den ganzen Faust rauf und runter?
Shakespeare habe ich sehr gern, natürlich. Und ich habe auch ein paar Jahre lang in den 80er Jahren mit Deborah Warner gearbeitet. Und wir haben 4 oder 5 Shakespeare-Aufführungen gemacht, damals, als sie Kick Theatre geleitet hatte. Und auch im National Theatre später haben wir ein Brecht-Aufführung gemacht, Der gute Mensch. Also das hat mich schon interessiert. Und ich bewunderte gewisse Schauspieler. Nicht die Schauspieler, sondern ihre Art zu sprechen. Es gab bestimmte Schauspieler, zum Beispiel Edith Evans oder John Gielgud ein bisschen, Noel Coward, die eine bestimmte Art zu sprechen, sehr präzise Art zu sprechen, die auch mit den Stimmen, zum Beispiel Edith Evans ist wunderbar, die spielte die alte Dame in Bunbury in dem Film in den 40er Jahren. Eine uralte Frau, die bis zum Tod fast immer weitergespielt hat. Aber sie hatte eine unglaubliche Stimmpalette zur Verfügung. Und das hat mich auch inspiriert. Und wenn man ein bisschen mit der Stimme arbeitet, dann entdeckt man Sachen. Und für mich eben diese Auseinandersetzung, für mich die beste Weise zu arbeiten, ist nicht zu diskutieren oder über Sachen zu sprechen, sondern etwas direkt vorzuschlagen, eine Reaktion zu hören und dann weiter zu entwickeln. Immer wieder hin und her und hin und her. Aber ohne darüber zu reden.
Wir tun es trotzdem jetzt hier in Reflexe auf DRS2. Heute zu Gast der Schauspieler-Sänger Graham Valentine. Sie haben ein bisschen erzählt von Ihrer Arbeitsmethode, die es offenbar ja doch gibt, die ganz aus der Praxis heraus funktioniert. Und wenn man Sie auf der Bühne sieht, dann spürt man eine ganz bestimmte und sehr bewusst geführte Energie, und zwar eine Energie des Sprechens, des Singens, aber auch der Gestik, also der Körperhaltung. Und natürlich schwirren da verschiedene Theatertechniken auch durch den Raum. Eine, die ja aus dem russischen Theater kommt, von Meyerhold, nämlich, dass der Schauspieler nicht von innen nach außen arbeitet, also aufgrund von seelischen Zuständen eine bestimmte Körperhaltung annimmt, sondern umgekehrt aufgrund von bestimmten Körperhaltungen in auch einen bestimmten psychischen Ausdruck reinkommt.
Ja, es ist schon interessant, solche Sachen zu hören, aber ich beschäftige mich nicht mit solchen Theorien. Theorien interessieren mich überhaupt nicht, denn das sind nur Leute, die über Sachen sprechen, die schon existieren, die schon geschaffen worden sind von Leuten, die spontan arbeiten und reagieren und so weiter. Aber nach einer Theorie zu arbeiten, würde mir nie in Sinn kommen. Ich habe ein paar Mal versucht, das zu tun, aber ich habe immer gefunden, das ist eine Sackgasse. Und das, was Sie über Meyerhold gesagt haben, und das Gegenteil, es gibt immer Elemente von beiden, die mitspielen. Für mich mit der Zeit, im Rückblick, habe ich immer stärker das Gefühl gehabt, dass Distanz zu dem Stoff sehr wichtig ist, mit dem man arbeitet. Also man kann nur Herr sein über das, was man macht, wenn man ein bisschen die Sachen auf Distanz hält, damit man klarer sieht, was man tut. Man ist nicht da wie eine Quelle, die sprudelt. Man nimmt den Hahn und dreht ihn auf und dreht ihn zu, je nachdem. Aber man muss immer bereit sein, dass das Wasser dann stärker fließt, als was man erwartet hätte. Oder schwächer. Schwacher.
Sie sprechen von der Notwendigkeit der Distanz, die Sie jetzt als Schauspieler, als Sänger zum Stoff haben. Das trifft natürlich das wieder, das, was das sogenannte epische Theater ja kennzeichnet, eben, dass der Sänger Distanz zur Rolle hat, eine Rolle spielt, ein Zeigetheater vorführt. Mich interessiert, Graham Valentine, wie Sie jeweils den Tonfall Ihrer sehr unterschiedlichen Rollen finden. Dazu habe ich drei ganz unterschiedliche Rollen bzw. Tonfälle ausgewählt. Erstens Graham Valentine als Professor Higgins in Meine faire Dame, der neuesten Produktion des Regisseurs Christoph Marthaler. Graham Valentine als Professor Higgins, Graham Valentine, der ehemalige Wissenschaftler moderner Sprachen.
Ja, der ist ein bisschen ein hydraköpfiger Professor Higgins, denn alle Männer, die auf der Bühne sind, haben etwas von ihm, glaube ich. Ich erscheine nur als Professor Higgins eine gewisse Zeit lang und dann verschwinde ich hinter einer anderen Figur, wahrscheinlich zugunsten einer anderen Interpretation von dieser Figur. Aber das sind keine Interpretationen, das ist alles sehr, sehr impressionistisch gemacht.
Welchen Anteil haben Sie als Schauspieler an der Entwicklung jetzt einer eigenen Produktion wie dieser?
Ja, ich habe die Reime und das sogenannte Sprachgut habe ich geliefert, habe ich vorgeschlagen. Die stammen aus meiner Zeit als kleiner Bube bei dieser Sprachlehrerin zum Teil. Also man kann alles verwenden im Leben, oder? Man muss es nur aufbewahren. Und ich gehe von mir aus immer, wenn ich auf der Bühne bin und versuche nicht eine Figur zu erfinden. Das kommt aus mir heraus und wird je nachdem anders. Also diese autoritäre Haltung ist wahrscheinlich. Aber da müssten Sie meine Tochter fragen. Aber mit ihr gehe ich nicht so um.
Aber es ist ein Rückblick in Ihre Zeit oder in die rigide Zeit, von der Sie am Anfang erzählt haben. Schottland, in der das Schottische verboten ist und das Hochenglisch gelernt werden muss.
Ja. Und ich war auch selber ein paar Jahre lang Lehrer in Schottland. Das prägt sich auch aus.
Da kommt ein Stück Sadismus raus, auch in diesem Sprachdrill?
Ja. Der Gedanke ist, man muss die Leute quälen, um überhaupt etwas aus sie herauszubringen.
Und ist im Theater denn anders?
Im Theater ist das anders. Ja, gewisse Regisseurkonstellationen arbeiten so.
Zum Beispiel?
Ja, auf keinen Fall Christoph Marthaler, natürlich. Sonst würden wir nicht zusammenarbeiten. Aber es gibt welche, aber ich nenne keinen Namen, denn ich vermeide sie.
Eine zweite Rolle, die Sie verkörpert haben, Graham Valentine, Hund Henry, in der Oper Bälams Fest von Olga Neuwirth.
Das war eine ganz winzige Rolle, aber ich glaube, ich habe gebellt.
Genau, wir hören uns das gleich an, ganz kurz die Situation. Hund Henry ist der Lieblingshund der alten Mrs. Carris. Außerdem liebt sie auch ihre beiden Söhne. Mit Schwiegertochter Theodora hat sie ihre liebe Mühe, denn diese befriedigt auch sexuell ihren Sohn nicht. In unserem Ausschnitt springt Theodora durchs Fenster und Hund Henry, so Graham Valentine, der sprengt jaulend verängstigt ins Haus und Mrs. Carnis kanzelt ihn ab.
Es ist meine Natur. Manchmal habe ich Angst vor ihm!
So ein Blödsinn! Angst vor deinem eigenen Sohn! Steh auf! Ach, Hund! Elender Hund! Wo ich dich so verwöhnt habe!
Ihre Ruhe Seele wird niemals verstehen! Sie sehe mich leider!
Die Schwachen sind immer leicht zu verstehen.
Graham Valentine als Hund Henry in der Oper Balaams Fest von Olga Neuwirth. Wie spielt man einen Hund?
Ich gehe von der Sprache aus, natürlich, ich habe kein Fell oder nur an gewissen Stellen und das baut sich dann mit den Jahren ab. Ich habe eine Nase und einen Hals, der Rachen ist das Wichtigste. Ich stelle mir vor, wie ein Hund bellen würde und dann belle ich los. Ja, man versucht nachzuahmen, seinem Vorbild nachzuahmen. Ich habe ein Hundvorbild wahrscheinlich. Aber ich habe keine Hunde gehabt als Kind. Ich habe nur zwei Wellensittiche gehabt. Aber die haben auch einen Rachen, aber einen ganz kleinen. Vielleicht kommt meine Kopfstimme davon.
Sie tirillieren wie ein Wellensittich.
Ja, vielleicht. Ja. Oder eher ein Kanarienvogel, denn die Wellensittiche sprechen eher. Oder die machen furchtbaren Lärm, als ob sie ganz wütend wären. Das ist auch schön. Wut vorzuspielen, das tue ich auch gern. Aber da braucht man Distanz, um nicht mitgerissen zu werden.
Leonora Carrington hat die gleichnamige surrealistische Erzählung Balaams Fest geschrieben. Nun ist es ja so, Balaams Fest ist ein Musiktheater in dem Sinn konventionell, als es eine festgeschriebene Partitur gibt, allerdings dann eine Musik, die sehr experimentell ist. Morphing beispielsweise.
Hat die Elfriede Jelinek nicht irgendwie den
genau,
Text?
Genau, das Libretto geschrieben. Nun, eine Partitur, in der festgeschrieben ist, auch ihr Part festgeschrieben ist, es ist eine andere Art des Entwickelns, als wenn Sie eben ein freies Stück entwickeln.
Ja, aber es kann auch zusammengehören. Ich habe verschiedene Opern gemacht. Das, worüber Sie reden jetzt, wahrscheinlich entspricht der Arbeit, die ich bei Schönbergs Pierre Lunaire gemacht habe. Das war eine ziemlich große Herausforderung für mich, denn ich bin nicht musikalisch ausgebildet. Ich habe einen musikalischen Sinn und ein gewisses Talent und ich hatte einen sehr guten Repetiteur. Und das haben wir dann zustande gebracht für die Salzburger Festspiele und dann für die Ruhrtriennale. Und das wurde dann weiter ausgenützt vom Klangforum. Ich habe dann in verschiedenen Konzerten Auszüge davon gebracht. Ich habe die Partitur dann nicht gesungen, sondern eher gesprochen. Das war für mich eine rhythmische Affäre, eher als eine melodische.
Verstehe ich richtig? Sie lesen nicht Partitur?
Ich kann einer Partitur folgen, wenn ich die Musik höre. Aber ich kann nicht unbedingt eine Partitur anschauen und dann lossingen oder so. Oder ich kann mir nicht vorstellen, wie das klingen würde. Ich habe keine Ahnung. Aber ich kann es folgen, wenn ich es höre. Ich habe nicht die nötige Ausbildung.
Das bringt uns zu Ihrem nächsten aktuellen Projekt in der Schweiz, die Sprechrolle Ode an Napoleon von Arnold Schönberg. Dieses Stück machen Sie zum ersten Mal. Ein Stück, das rhythmisch äußerst komplex ist.
Ja, ich würde sagen, zum Teil schwieriger als Piero Lunaire, aber ich weiß noch, das wird sich zeigen.
Der Text, ganz kurz, von George Gordon Lord Byron. Auch ein Schotte, genau. Er rechnet in seiner Ode 1814 mit Napoleon ab, der eben als Kaiser abgedankt hat. Und Schönberg schreibt das Melodrama im Jahr 1942 im amerikanischen Exil. Und zweifellos ist es ein explizit politisches Stück und es zielt auf Adolf Hitler und den Nationalsozialismus. Wir haben die Partitur vor uns, Graham Valentine. Wie gehen Sie daran?
Erst als ich die Partitur bekommen habe, wurde mir klar, wie kompliziert das war, denn ich wusste, dass das dann eine große Herausforderung sein für mich. Ich habe keinen Repetiteur zur Verfügung diesmal, also ich bin vom Gedicht ausgegangen. Ich habe eine Aufnahme mit Orchester, wir werden es nicht mit Orchester machen und das wird dann natürlich anders klingen. Aber ich werde einen Tag lang nächste Woche arbeiten mit dem Dirigenten und ich hoffe, dass wir etwas zustande bringen. Aber ich singe mit, wenn ich das höre. Und sonst habe ich das Gedicht auswendig gelernt, damit ich etwas im Kopf habe und nicht immer suchen muss. Denn mit dem Alter sehe ich immer schlechter und ich trage nicht gern eine Brille auf der Bühne. Und ich möchte nicht immer aufgeschmissen sein. Aber es ist schwierig, ja.
'Tis done. But yesterday a king, and armed with kings to strive, and now thou art a nameless thing, so abject, yet alive. Is this the man of thousand thrones, who strewed our earth with hostile bones? And can he thus survive? Wollen Sie mehr?
Sehr schön. Sprachmusik?
Ja, aber ohne die Musik, ohne die Instrumente ist das nüt.
Vorbei! Noch gestern Fürst und Groß den Fürsten sahen mit Beben, und heut ein Wesen namenlos. Entehrt, doch noch am Leben.
Nein, das habe ich noch nicht eingeübt, also das lässt zu wünschen übrig. Aber Sie sehen, die Qualität vom Text lässt auch viel zu wünschen übrig. Ich finde das Gedicht nicht so toll. Es ist offensichtlich etwas, was er geschrieben hat, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und er hat auch am Schluss eine fünfte Strophe hinzugefügt, aus steuerlichen Gründen. Denn sonst, also der Verlag hätte viel mehr Steuer bezahlen müssen, weil die Länge des Gedichts nicht stimmte.
Es gibt also Besseres von Byron?
Ja, aber hallo. Würde ich sagen, ja. Aber ich meine, der Schönberg hat etwas daraus gemacht. Es gibt ein paar Orte, wo die Vertonung ein bisschen schwierig ist für die Sprache. Es gibt so Engpässe, rhythmische Engpässe, wo man die Worte nicht gut zur Geltung bringen kann, weil das viel zu schnell geht.
Eine letzte Frage im Reflexe auf DS2, Graham Valentine. Film, Schauspiel, Musiktheater in all seinen Zwischenformen. Sie haben fast alles schon gemacht und sind ein unverwechselbarer Bühnenkünstler, der singend und sprechend ganz verschiedene Tonlagen beherrscht, komisch, surreal, melancholisch. Gibt es Sie noch die Traumrolle, einen Stoff, den Sie unbedingt machen möchten?
Auf keinen Fall, nein. Ich träume nicht von Stoffen. Nein, wie am Anfang gesagt, ich bin Opportunist, ich warte auf Vorschläge. Ich bringe auch Vorschläge, natürlich, aber die müssen auch ein Echo finden, damit man einen guten Partner oder Partnerin finden kann, mit denen man zusammenarbeiten kann. Denn die Zusammenarbeit ist wichtig. Ich brauche jemanden, um einen Dialog zu führen. Aber nicht, ich meine nicht Sprechdialog, ich meine richtiger Dialog, wo man, das kann über die Augen oder über das, was man hört oder was man sieht, passieren. Es geht um Vorschläge und Gegenvorschläge, nicht um Beschreibungen. Ich bin erreichbar unter folgender Nummer.
079?
Hä?
079-764-3210.
Ah ja, sehr gut. Meine neue Handynummer.
Ein Scherz zum Schluss dieses Gesprächs. Besten Dank, dass Sie ins Studio gekommen sind, Graham Valentine.
Gern geschehen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.